das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Sina Braun.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Gestern 10, heute 15%. US-Präsident Trump legt nach. Und das einen Tag, nachdem das oberste Gericht in den USA ihm einen Strich durch seine Zollrechnung gemacht hat. Aber Trump scheint nun wieder einen Weg gefunden zu haben, Zölle zu erheben. Schwer durchzublicken. Deshalb fragen wir nach bei Sandra Razzo in Washington. Also, wie kommt es zu den 15% und für wen sollen die nun gelten?
Ja, Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er sich mit so einer Niederlage einfach so abfinden würde. Deswegen hatte er seine Anwälte frühzeitig losgeschickt, um nach einer Alternative zu suchen. Die hat er nun gefunden in einem Gesetz von 1974, was es ihm erlaubt, Zölle zu erheben. Er hat gesagt, er macht ein paar Ausnahmen für Pharmaprodukte, etwa Elektronikteile oder andere kritische Mineralien. Aber ansonsten gelten diese Zölle pauschal. Das Ganze hat allerdings zwei Haken, muss man sagen. Erstens, bei 15% ist wirklich Schluss, mehr geht nicht. Und der zweite Haken, das Ganze gilt auch nur für 150 Tage. Dann läuft das automatisch aus und dann muss er sich was Neues einfallen lassen. Oder er muss den Kongress fragen. Da hat er zwar eine Mehrheit mit seinen Republikanern, aber die sind längst auch nicht alle Fans seiner Zollpolitik. Und dann sind da ja noch die Wählerinnen und Wähler, die zu zwei Dritteln auch seine Zollpolitik ablehnen. Also das Ganze ist höchst kompliziert. Man muss sagen, ja, er hat gestern da eine Niederlage erlitten, aber nein, er ist mit seiner Zollpolitik noch längst nicht am Ende.
Danke für die Einordnung, Sandra Razzo nach Washington. Es ist ein Jahrestag, der viele unendlich schmerzt. Der Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine jährt sich am Dienstag zum 4. Mal. Und auch wenn nun verhandelt wird zwischen der Ukraine und Russland, ein Zustand, der irgendwas mit Frieden zu tun haben könnte, ist nicht absehbar. Das Sterben an der Front geht also weiter. Unsere Korrespondentin Susanne Petersohn ist derzeit im Osten des Landes, ganz in der Nähe der Front unterwegs. Und in Kramatorsk ist es ihr gelungen, mit zwei ukrainischen Soldaten ins Gespräch zu kommen. Seltene Einblicke im Kampf auch ums eigene Überleben.
Ein geheimer Rückzugsort irgendwo in der Stadt Kramatorsk. Hier treffen wir Dimitro und Denise. Die beiden versuchen ein wenig auszuruhen. Ihr letzter Einsatz an vorderster Front war besonders grausam.
Der Feind hat uns eingekesselt. Deshalb sagte unser Kommandant über Funk, Leute, ich kann euch nicht herausholen, weil ihr getötet werden werdet. Und er sagte, wir müssten noch etwas länger aushalten, einen Monat, vielleicht zwei. Die Piloten würden uns erst den Weg freimachen und dann würden wir herausgeholt. Mehr als 4 Monate lang kalten der 30-Jährige und sein 27 Jahre alter Kamerad mitten im Gefechtsfeld aus. Während dieser Zeit seien 7 russische Soldaten in ihren Unterschlupf aufgetaucht, hätten versucht, ihn einzunehmen. Alle 7 mussten die beiden aus nächster Nähe töten, sagen sie uns.
Ich habe meine Familie in dieser Zeit extrem vermisst und wollte sie wenigstens noch einmal sehen. Das war alles, was ich wollte, überleben und nach Hause zurückkehren. Auch Dimitro habe der Gedanke an seine Schwester, den Bruder und die Eltern nicht losgelassen. Doch in den insgesamt 130 Tagen Überlebenskampf seien ihm die unterschiedlichsten Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich hatte Glück, dass Denise und ich uns gegenseitig unterstützt haben. Wenn ich nervös wurde, hat er mich unterstützt und umgekehrt. Wir hatten einfach alles an verschiedenen Tagen. Wir waren nicht am selben Tag traurig. Wir waren nicht gleichzeitig deprimiert. Erst ich, dann er. Erst ich, dann er. So haben wir uns gegenseitig unterstützt und es irgendwie geschafft. Dimitro und Denise sind dankbar, dass sie überlebt haben. Beide waren erst vor einigen Monaten in die ukrainische Armee gekommen, hatten sich nicht freiwillig gemeldet, wurden von der Straße weg mobilisiert. Dimitro war Koch, Denise Assistent für Lokführer in Saporischschja. Am Abend treffen wir die beiden in einem Kommandoposten wieder. So ganz zur Ruhe kommen können sie nicht. Denise steuert einen Bodenroboter, eigentlich für Nachschub im Feld. Doch dann werden sie über Funk gebeten, auf dem Rückweg einen gefallenen Kameraden zu transportieren. Wir holen gerade den toten Soldaten. Wir bringen ihn weg. Eine Woche lang hätten die Kameraden mit dem Gefallenen im Schützengraben ausgeharrt. Denise ist dankbar, dass er so etwas noch nicht erleben musste. Allein der Geruch sei nahezu unerträglich.
Ich hatte zwei tote Russen in unmittelbarer Nähe. Das roch ständig sehr unangenehm.
Wochenlang musste er das aushalten. Wegen der permanenten Angriffe konnte er dem nicht entkommen. Der Krieg, das ist ihm bewusst, hat ihn, wie hunderttausende andere Soldaten, für immer verändert.
Und wir schalten zu Susanne Peterson nach Dnipro. Susanne, wir haben es ja gerade gesehen, die Soldaten müssen unglaublich lange an der Front ausharren. Woran liegt das?
Das liegt an zwei Dingen. Zum einen an dieser unheimlichen Drohnendichte. Also überall über einen Kilometer von vielleicht 30 Kilometer sind Drohnen, die alles sehen und die jederzeit attackieren können. Das heißt, man kommt viel schwerer zu den Positionen und eben auch wieder zurück. Und dann gibt es auch einfach nicht genug Männer. Es gibt nicht genug Soldaten. Das ist ein innenpolitisches Problem, das noch nicht gelöst ist. Und die Männer, die eben an den Positionen ausharren müssen, haben deswegen keine Ablöse, müssen deswegen viel länger dort aushalten. Und das macht natürlich müde und das macht natürlich auch was mit der Moral der Männer, weil sie sagen, warum gibt es immer noch so viele in den Großstädten, die nicht herkommen und uns eben ein wenig Entlastung geben nach all den Jahren.
Danke, Susanne Peterson, für diese Schilderungen nach Dnipro.
Gerne.
CDU-Parteitag, Tag 2 heute in Stuttgart. Kollektives Klatschen in der Chefetage. Das war wohl auch ein Mutmachen für das Gelingen all der politischen Reformen, die sich die CDU und ihr wiedergewählter Vorsitzender Friedrich Merz vorgenommen haben. Das geht von Social-Media-Plattformen bis hin zur Rente. Und so reihte sich heute Abstimmung an Abstimmung. Philipp Kunschner.
Der Parteichef am Morgen gelöst nach seiner Wiederwahl, die Personalfragen geklärt, heute auf der Tagesordnung mehr als 200 Anträge, darunter die klare Forderung der Jungen Union nach Reformen im Sozialstaat, Beispiel Rente.
Wir müssen die Rente mit 63 abschaffen, weil es ein Frühverrentungsanreiz ist, der so nicht funktionieren kann in einem demografischen Wandel.
Immer weniger Junge zahlen für immer mehr Alte. Der Bundeshaushalt komme so zunehmend an seine Grenzen.
Jeder, der rechnen kann, weiß, dass ohne tiefgreifende Reformen in den 2030er Jahren unserem Land die Handlungs- und Zahlungsunfähigkeit droht.
Für viele Reformen hat die Bundesregierung zunächst Kommissionen eingesetzt, so auch bei der Rente. Der Arbeitnehmerflügel will deren Ergebnisse erst abwarten.
Aus meiner Sicht macht es wenig Sinn, dass wir die Debatte dadurch limitieren, dass wir uns selbst in unserer innerparteilichen Debatte, aber auch in der notwendigen Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner jetzt einmauern.
Die Junge Union hält dagegen. Man habe Vertrauen in die Arbeit der Rentenkommission. Aber
wir können doch nicht immer sagen, ja, dann warten wir mal das Ergebnis der Rentenkommission ab und stimmen denen dann hinterher zu. Wir geben denen ein Mandat, wir geben denen einen Auftrag mit und wir geben denen auch Verhandlungsmasse mit.
Der JU-Antrag mit zahlreichen Reformideen, auch für die Rente, aber abgelehnt. Dennoch, man werde reformieren und die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfähig machen, sagt der Kanzler im Bericht vom Parteitag. Und das noch in der laufenden Legislaturperiode.
Und wir werden ganz konkrete Vorschläge haben im Sommer. Übrigens in dieser Kommission sitzt als stellvertretender Vorsitzender der Vorsitzende der jungen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also es gibt alle Möglichkeiten für die jüngeren Kollegen, dort auch ihre Vorstellungen durchzusetzen.
Was der Parteitag heute beschließt, die Schuldenbremse soll bleiben. Der Druck, schnell Reformen zu beschließen, dadurch noch höher. Außerdem sprechen sich die Delegierten für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 14 aus und gegen eine Zuckersteuer für Softdrinks. Insgesamt geht der Kanzler gestärkt aus dem Parteitag. Sein Wahlergebnis als Parteivorsitzender, das Signal der Geschlossenheit, das die CDU von Baden-Württemberg aus senden wollte. Dort, wo in zwei Wochen die erste Landtagswahl des Jahres stattfinden wird.
Und gleich im Anschluss an die Tagesthemen und das Wort zum Sonntag sehen Sie hier bei uns im Ersten einen ausführlichen Bericht zum CDU-Parteitag, darin auch ein Interview mit CDU-Chef und Kanzler Merz. Bei der Berlinale in Berlin ging es in diesem Jahr neben dem Filmeschauen mal wieder um die Dauerfrage, wie politisch darf und sollte Kunst sein? Jurypräsident Wim Wenders wurde die Frage gestellt, wie das Festival mit der Lage der Palästinenser in Gaza umgehe. Wenders Antwort: Filmschaffende müssten sich aus der Politik heraushalten. Dafür wurde er in einem offenen Brief von Schauspielern und Regisseuren scharf kritisiert. Eine Debatte, die nicht beendet ist, die aber heute Abend bei der Preisverleihung in den Hintergrund trat. Denn im Mittelpunkt waren vor allem die Gewinner der Bären. Grit von Petersdorf.
Da ist er, der goldene Bär für den Berliner Regisseur Ilka Çatak und seinen Film Gelbe Briefe. Nach über 20 Jahren hat also wieder ein deutscher Film gewonnen. Er spielt in der Türkei, wurde aber in Deutschland gedreht. Es geht um ein Künstlerehepaar in Ankara, das in Konflikt gerät mit dem autoritären politischen System.
Leute, was ist denn los? Könnt ihr mich mal aufklären, bitte?
Wir wurden suspendiert, wir alle.
Ich erinnere mich an die Tage vor 20 Jahren, wo ich weder irgendeine Aussicht hatte, Filme zu machen, wo ich Klinken geputzt habe und versuchte, an Tickets zu kommen, um Filme zu gucken. Und das so weit weg war. Und jetzt stehen wir hier mit diesem goldenen Haribo.
Vielleicht denkt heute mancher dran. Den letzten goldenen Bären für einen deutschen Film bekam Fatih Akin, auch ein Regisseur mit türkischen Wurzeln, genau wie Ilka Çatak. Aus deutscher Sicht lief es überhaupt glänzend. Sandra Hüller wurde als beste Hauptdarstellerin geehrt. Sie hat schon zig Preise gewonnen. Ihr Motto: bescheiden bleiben.
Ist es etwas, das man sich nicht ausdenken oder wünschen kann und auch sollte, glaube ich. Ich glaube, es ist wichtig, ehrlich seine Arbeit zu machen und alles andere anderen Leuten zu überlassen.
Im Film Rose spielt sie eine Frau, die sich zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges als Mann ausgibt. Erst als Soldat, dann als Landbesitzer.
Oh, ist hier cool. Ja. Ist mir da durchs Maul. Ist ganz eingedrückt. Ist ja nicht nur mein Gesicht, hat alles eine neue Form jetzt.
Kurz war die Stimmung angespannt, als der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Al-Khatib den gewonnenen Preis gleich weitergab, um dann die Bundesregierung wegen ihrer Nahostpolitik zu attackieren. Die Berlinale als Plattform für palästinensische Solidaritätsbekundungen, neu ist das nicht. So ist die Berlinale. Ein wilder Ritt, viel Aufregung, viele Stimmen. Wir streiten über Filme, über die Welt. Und darum geht es hier. So ein Bär in der Hand, es bleibt einfach ein schönes Gefühl der Bestätigung für die Filmschaffenden. Also weitermachen wie bisher.
Ja, und heute zum ersten Mal hier im Tagesthemenstudio meine Kollegin Sina Braun mit dem Sport, mit olympischen Medaillen und Fußball-Bundesliga.
Genau, und in der hat sich einmal wieder mehr gezeigt, wie schnell sich ein Spiel drehen kann. Zwischen den Bayern und Frankfurt sieht es lange nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch am Ende wird es nochmal überraschend spannend. Aber auf Harry Kane ist wieder Verlass. Beim 3:2-Sieg zeigte sich einmal mehr in Topform. Der Engländer jagt weiter Rekorde und macht genau im entscheidenden Moment den Unterschied. Der 500-Tore-Mann zumindest bis zum Anpfiff.
Harry Kane wird vor dem Spiel für unglaubliche 500 Profitore ausgezeichnet. Die Eröffnung gegen Frankfurt gehört allerdings Alexander Pavlovic. Der Nationalspieler aus dem defensiven Mittelfeld, sicher kein Torjäger.
Ich bin immer froh, wenn ich mal ein Tor schießen darf. Harry macht ja jedes Spiel gefühlt. Für ihn ist es ein bisschen was anderes. Aber ja, es ist einfach sensationell, was der Typ einfach jeden Tag abliefert.
Kane liefert nach 20 Minuten die Bayern zur Pause klar auf Kurs. Umso mehr, als Harry Kane seinen nächsten Doppelpack schnürt. Der Engländer unaufhaltsam, unnachahmlich, Spiel gelaufen, dachten die Bayern.
Natürlich haben die Bayern ein bisschen runtergeschaltet, aber wir haben es ausgenutzt. Wir waren weiter aktiv und von daher können wir aufgrund der zweiten Halbzeit dann trotzdem auch zufrieden sein.
Johnny Burkhardt, kurz zuvor eingewechselt, verkürzt für die Eintracht vom Punkt, 77. Minute. Frankfurt jetzt dran, besonders nach dem Aussetzer von Joshua Kimmich. Der Kapitän serviert perfekt für Kalimuendo, 86. Minute. Doch dabei bleibt, die Bayern retten den Dreier ins Ziel.
Ja, und während in München am Ende alles beim Alten bleibt, stolpert die Konkurrenz im Kampf um die Champions League. Hoffenheim will eigentlich oben dran bleiben, trifft aber in Köln auf einen Gegner, der gut dagegen hält. Und dann ist da eben noch dieser eine Moment, ein Traumtor, das für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.
Ein Spiel mit vielen Wendungen,
aber einem Tor, das definitiv in Erinnerung bleibt.
Sah sehr geil aus.
Absolutes Traumtor. Können wir aber definitiv auch besser verteidigen. Wir waren in der Phase auch Beobachter seines Traumtors.
Hoffentlich wird das Tor des Jahres.
Es ist die 15. Spielminute. Ragnar Ache mit diesem spektakulären Fallrückzieher zur Kölner Führung und die Vorlage von Said Elmala, der heute wieder in die Startelf rückte. Der FC mutig und selbstbewusst, aber noch kurz vor der Pause der Ausgleich durch Hoffenheims Ozan Kabak. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste weiter aufs Gaspedal. Touré an die Latte und André Kramaric steht goldrichtig und drückt per Kopf das Leder nachweislich über die Linie. Sein 10. Ligatreffer in dieser Saison. Doch der FC antwortet prompt.
Wir haben ja eine Waffe bei uns, heißt Said Elmala, wenn wir den ins Laufen schicken.
Und dann sieht es so aus, der 20-jährige Elmala aus der eigenen Hälfte vorbei an der Abwehr durch die Beine von Oliver Baumann zum 2:2 Endstand und sichert damit einen wichtigen Punkt gegen die formstarken Hoffenheimer.
Die weiteren Ergebnisse. Union Berlin gewinnt gegen Leverkusen 1:0. Wolfsburg verliert 2:3 gegen Augsburg. Leipzig und Dortmund trennen sich 2:2. Auch gestern Punkteteilung zwischen Mainz und Hamburg 1:1. Morgen dann noch 3 Spiele. Freiburg empfängt Mönchengladbach. St. Pauli trifft auf Bremen. Und Heidenheim spielt gegen Stuttgart. Die Tabelle. Die Bayern weiterhin vor Dortmund und Hoffenheim. Frankfurt ist 7. Köln auf Platz 12, die Abstiegszone unverändert, Bremen vor St. Pauli und Heidenheim. Vorletzter Tag, heute bei den Olympischen Spielen in Italien und die Bobbahn von Cortina ist weiter fest in deutscher Hand. Laura Nolte holt die insgesamt 7. Goldmedaille für Deutschland. Im Zweierbob bringt sie ihren Vorsprung zusammen mit Anschieberin Deborah Levy ins Ziel. Damit wiederholt die 27-Jährige ihren Triumph von Peking. Für Teamkollegin Lisa Bruckwitz ist es Silber, Bronze geht an die US-Amerikanerin Kaylee Armbruster Humphreys. Im Biathlon gibt es dieses Mal keine deutsche Medaille, aber für Franziska Preuß nach 13 Jahren mit Höhen und Tiefen ein letztes Rennen. Zeit für Abschied, eine bewusste Entscheidung und eine, die sich für sie richtig anfühlt.
Franziska Preuß strahlt, auch wenn sie sich ihren Traum von einer olympischen Einzelmedaille nicht erfüllen konnte. Die letzten Meter ihrer glänzenden Karriere lässt sie ausgleiten und gönnt sich diesen Moment.
Es war halt auch egal, was da rauskommt. Ich wollte irgendwie einfach nur mal so das aufsaugen und das ist mir gelungen. Es war jetzt echt ein cooler Abschluss.
Der 28. Platz im Massenstart markiert das Ende einer großen Karriere. 11 WM-Medaillen räumt sie ab, 2-mal Bronze bei Olympia mit der Staffel. Gesamtweltcup-Siegerin vergangene Saison und die Auszeichnung
Franziska Preuß
zur Sportlerin des Jahres. Mit 31 Jahren verabschiedet sich Franziska Preuß auf der größtmöglichen Bühne. Biathlon Deutschland sagt Danke, Franzi.
Ja, und dann holen wir uns jetzt noch das Wetter ab. Claudia, wie wird der Sonntag?
Susanne, der wird verbreitet nass, aber ausgesprochen mild. Und bevor wir auf den gucken, gucken wir mal, wie es in den Alpen im Moment aussieht. Wir haben es nämlich insbesondere in den westlichen Alpen, also französische Alpen und auch in der Schweiz, mit einer wirklich hohen Lawinengefahr zu tun. Es lag einfach schon eine ganze Menge Schnee und darauf hat sie jetzt in den letzten Tagen noch mal kräftig draufgeschneit. Das heißt, verbreitet hohe Lawinengefahr auch bei uns in den bayerischen Alpen. Da ist sie mäßig oberhalb der Baumgrenze, aber auch erheblich bis hoch. Ähnlich sieht es in den Allgäuer Alpen und auch in den Werdenfelser Alpen aus. Also oberhalb der Baumgrenze da wirklich große Lawinengefahr durch diesen vielen Schnee, der auf schon liegenden gefallen ist. Wer mit Skiern unterwegs ist oder auch Snowboarden, der sollte sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und da dann eher das Brett zu Hause lassen. Bei uns dagegen morgen Regenschirm mitnehmen. Ansonsten wird es mild, denn jetzt in der Nacht zieht ein Regengebiet ab. Dann gibt es eine kurze Pause morgen. Dann kommt das nächste schon in der Nacht nachgezogen, dann wieder eine kurze Pause und morgen gegen späteren Abend kommen von Nordwesten her ein paar Schauer herein. Mit denen werden wir uns dann am Montag beschäftigen. Die werden nämlich dann über die Nordhälfte Deutschlands ziehen. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Meist zweistellige Tiefstwerte, 9 bis 12 Grad in der Westhälfte, sonst 2 bis 8 Grad. Morgen Nachmittag dann meist 10 bis 15 Grad. Und die nächsten Tage bringen erst einmal neuen Regen und Schauer im Norden am Montag. Am Dienstag ein neues Tief, das dann mit Regen abzieht. Und danach wird es noch wärmer und vor allen Dingen trocken.
Aber erstmal immerhin milder Regen. Danke dafür, Claudia Kleinert. Und das waren die Tagesthemen. Im ersten geht es gleich weiter mit dem Wort zum Sonntag. Morgen sind wir dann wieder da. Dann mit Julia Niharika-Senn an dieser Stelle. Wir sagen Tschüss und eine gute Nacht.
Tschüss und bis morgen.